Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist der CDU-Politiker Andreas Holstein mein Gast, seit 20 Jahren erfolgreicher Oberbürgermeister im westfälischen Altena. Und wenn Sie jetzt denken, da war doch irgendwas. Ja, da war etwas Schreckliches. Die Messerattacke auf Andreas Holstein vor 2 Jahren. Heute ist er uns zugeschaltet in einem Studio in Siegen. Herr Holstein, erstmal ein gesundes neues Jahr und guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Bürger. Ihnen auch ein gesundes neues Jahr.
Sie haben mal gesagt, Mut und Haltung seien Eckpfeiler von politischem Erfolg. Warum?
Ja, weil ich glaube, dass das Verwalten und das Hinlavieren vom Bürger nicht gutiert wird und dass Politiker immer nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, die mutig Entscheidungen getroffen haben und diese dann auch durchgehalten haben. Weil das ist in aller Demut so, dass Politiker immer nur auf Zeit gewählt werden und wenn sie was falsch machen oder die Bürger meinen, dass sie was falsch machen und Bürgerinnen, dann ist man nach 5 Jahren auch wieder weg vom Fenster.
Und doch machen sich Politikerinnen und Politiker, die Mut und Haltung zeigen, damit ja nicht nur Freunde, sondern eben auch Feinde. Sie werden zunehmend zur Zielscheibe von Schmähungen, von Drohungen, von Hass, von Gewalt. Ist das etwas, was Ihr Leben dauerhaft überschattet?
Ach, das lasse ich nicht zu. Natürlich ist es so, dass sich die Zeit verändert hat und natürlich ist es so, dass durch die neuen Medien Kritik anders vorgebracht wird und natürlich auch Menschen neue Möglichkeiten gibt, die gezielt gegen andere Menschen hetzen und ihre Hassmails verbreiten. Natürlich gehört das zum Alltag heute mehr dazu. Aber ich denke, erstens muss man gesellschaftlich dagegen vorgehen. Das geht nur zivilgesellschaftlich, das geht nicht nur durch Gesetze oder durch irgendwelche stringentes Handeln, sondern das geht vor allen Dingen dadurch, dass nicht akzeptiert wird, die Menschen eine Veränderung in der Haltung haben.
Als der CDU-Politiker Andreas Holstein vor 20 Jahren die sozialdemokratische Hochburg Altena im Sauerland erobert hat, da war er Mitte 30 und einer der jüngsten, heute ist er einer der erfahrensten Oberbürgermeister. Und diese Erfahrungen will er weiter einbringen mit seiner Bewerbung als Oberbürgermeister von Dortmund in diesem Jahr. Bleiben wir aber erstmal in Altena. Das ist eine der sogenannten schrumpfenden Städte, wohl die Kommune mit dem schnellsten Bevölkerungsrückgang in Deutschland. Herr Holstein, was gibt es alles nicht mehr, was Sie noch aus Ihrer Kindheit in Altena erinnern?
Ja, Altena hat tatsächlich eine schwierige Zeit hinter sich, eine Strukturwandelzeit, weil bei uns gab es zum Beispiel Nokia als Hauptsitz, bei uns wurden Eisendrähte gefertigt und das ist in den 70er, 80er bis in die 90er Jahre weggebrochen. Heute sind wir prosperierend bei Stahldraht, natürlich mit viel weniger Arbeitsplätzen und das hat dazu geführt, dass junge Leute weggegangen sind und in Westdeutschland waren wir in der Tat die Stadt, die am stärksten geschrumpft ist und dann kann man nicht weiter so machen und vorher gab es eine Politik des Weiter-Sos, wo man immer gedacht hat, da ist ein Tunnel und irgendwann kommt eine Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident und bringt eine Kerze und dann wird es wieder hell. So ist Politik nicht und so ist Wirklichkeit nicht. Das wissen die Menschen auch und deshalb muss man den Menschen sagen, man muss verändern und man muss auch den Mut haben, Veränderungen zu machen. Und das habe ich in den 20 Jahren in einem Team, man tut das nie alleine, machen dürfen.
Als Sie da angefangen haben vor 20 Jahren, haben Sie erstmal lauter unangenehme Entscheidungen getroffen. Sie haben Schulen, ein Sportplatz und ein Schwimmbad geschlossen und die Verwaltung reduziert von 180 auf 120 Vollzeitstellen. Wie haben Sie die Bürgerinnen und Bürger trotzdem auf Ihre Seite bekommen? Sie sind ja immerhin noch 3-mal wiedergewählt worden.
Ja, ich habe es ehrlich nicht gewusst und als ich das erste Mal zur Wiederwahl anstand 2004, ich war in der ersten Wahl mit 58% der Stimmen völlig überraschend oder sensationell 99 gewählt worden, hatte ich selbst nicht erwartet, dass ich da noch drauflegen kann, sondern hatte gedacht, da wird es Menschen geben, die das nicht verstehen. Ich habe es so gut es ging versucht zu erklären und das, was vorhin Eingangsthema war, mit Mut und dann auch mit Haltung das durchzuhalten und zu sagen, ich stehe zu meine Entscheidungen sind die richtigen Entscheidungen. Wenn ihr das nicht ertragt, dann gehe ich halt und ich habe was anderes gelernt. Ich bin nicht auf Politik angewiesen. Das war mein Credo und das hat sich dann auch ausgezahlt.
Was anderes gelernt. Sie haben Jura studiert, kommen wir später noch drauf. Jetzt würde ich gerne aufs Jahr 2015 schauen. Das war nämlich eine Ihrer großen unkonventionellen Entscheidungen, die Sie für Altena getroffen haben, nach einem Besuch der Flüchtlingscamps in Griechenland. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie da hingefahren sind?
Ja, ich bin aktiv in der deutsch-griechischen Versammlung, einer Einrichtung, die auf die Initiative von Papandreou und Merkel zurückgeht, um das deutsch-griechische Verhältnis zu verbessern. Und ich habe einen griechischen Doktorvater gehabt, einen Sozialisten im Übrigen, Professor Tsatsos. Und vielleicht war es anfangs der Versuch, ein bisschen was zurückzugeben, was er mir über griechische Lebenskultur beigebracht hat. Ich habe selbst keine Wurzeln in Griechenland. Ich bin in Litauen verortet, also ziemlich weit im Norden familiär. Und aber die griechische Mentalität fand ich stark, bin dann da reingerutscht, habe mich da engagiert im Norden Griechenlands, in einer ganz spannenden Region, die gar nicht so typisch griechisch und Inseln ist. Und dann kam irgendwann die Frage, ob man nicht in Athen teilnimmt an einer Veranstaltung zum Thema Geflüchtete. Und als ich dann da gewesen bin und die Bilder der Kollegen aus Samos, Lesbos, Idomeni, Kavala und Thessaloniki gesehen habe, habe ich für mich festgestellt, das ist nicht mein Europa. Das ist nicht das Europa, für das ich seit Jugend an kämpfe, von dem ich überzeugt bin, dass es auch heute noch die richtige politische Weichenstellung der vorangegangenen Generationen war, Europa möglich zu machen. Und da muss man dann aktiv für eintreten. Ja gut, man ändert natürlich als kleiner Politiker, als Bürgermeister einer Stadt nicht viel. Das geht nicht. Aber als ich zurückgekommen bin, habe ich dann gesagt, in Europa kann ich nicht ändern. Und man wird auch sicherlich nicht in Brüssel darauf warten, dass ein Bürgermeister der kleinen Stadt Altena anruft und sagt, was er denkt. Und dann habe ich mal mit den Fraktionen gesprochen und habe gesagt, naja, wir haben Wohnungsleerstand, wir hatten durchaus ein Wohnungsangebot, was es ausreichend hergab, wir hatten schon ein bürgerschaftliches Engagement. Und dann kam halt die Überlegung zu sagen, wäre es nicht unkonventionell, wenn wir einen Beitrag über den Königsteiner Schlüssel hinaus leisten und 100 Geflüchtete mehr aufnehmen. Damit retten wir nicht die Welt, aber wenn viele Kommunen das machen, die es können, dann wird die Welt besser.
Sie haben, glaube ich, vor allem Familien aus Bürgerkriegsländern aufgenommen, Eritrea, Syrien, Irak. Und Sie haben das eben angedeutet, Sie eben nicht in großen Flüchtlingsunterkünften untergebracht, sondern tatsächlich in einzelnen Wohnungen.
Ja, das geht bei uns wirklich zurück aufs Jahr 2007. Wir haben ein sehr starkes bürgerschaftliches, zivilgesellschaftliches Engagement. Ich halte das in der Politik für eine der Zukunftspfade, die man gehen sollte, weil die Menschen selbst haben Ideen, die Menschen selbst bringen sich auch ein. Nicht alle, aber doch eine große Zahl, eine kritische Masse. Und die Menschen hatten schon angefangen mit Sprachkursen, die Menschen hatten schon angefangen mit einem Kümmerersystem, also einem Patensystem. Und wir hatten in der Stadt in 2013 angefangen, einfach im Form eines Experiments, weil unsere Unterkunft, die wir vorhatten, abgebrannt war aufgrund eines Kochversuchs eines, ich weiß gar nicht, welcher Nationalität er war, eines männlichen Bewohners, der Gott sei Dank unverletzt geblieben ist. Aber Haus war Totalschaden. Dann stellte man die Frage, was macht man? Dann haben wir in Wohngemeinschaften untergebracht, die Männer und die Familien in normalen Wohnraum. Das klappte besser. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir das auch zum Anlass, jetzt konzentriert bei der Mehraufnahme alle unterzubringen.
Aber hat die Stadtbevölkerung nur so positiv darauf reagiert?
Das wäre schlichtweg gelogen. Altena ist nicht besser und nicht schlechter als andere Städte. Und da gibt es auch Menschen, die rechts stehen, äußerst rechts stehen, die Ängste haben, die irrational sind und über die man sprechen muss. Wir haben auch die Reaktion gehabt, dass zwei junge Altena, waren nicht Menschen von außen, dann eine Wohnung in Brand gesetzt haben, ein Haus in Brand gesetzt haben, wo im Erdgeschoss zwei Familien, eine christliche Familie, eine muslimische Familie untergebracht war. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, was macht man jetzt? Sagt man, das war alles falsch, was man vorhatte, oder zeigt man Haltung? Und wir haben uns dann entschieden, Haltung zu zeigen. Das war auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Und haben gesagt, nee, wir halten das bei, wir machen das, wir ziehen das durch und im Nachhinein, ich würde es wieder so machen.
Sie sind 2017 von der Kanzlerin mit dem Nationalen Integrationspreis ausgezeichnet worden, außerdem mit dem Nansen-Flüchtlingspreis des UNHCR. Große Anerkennungen waren das. Wie haben denn die Geflüchteten jetzt inzwischen die Stadt verändert?
Ja, wir haben sowieso einen relativ hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund gehabt, wenn man so will, aus ganz anderen Gründen. Also die sogenannten, in Anführungsstriche gesetzten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die wir nicht integriert haben, von denen man damals gedacht hat, die gehen schnell wieder, sind heute Bestandteil und wertvoller Bestandteil unserer Kultur. Das ist sowohl bei Musik so, das ist bei der Essenskultur, das ist beim Miteinander so, und ich möchte nicht mehr ohne griechische, italienische, spanische und auch türkische Mitbürger leben müssen. Das finde ich bereichernd. Und wenn man das gut macht und noch besser organisiert, als wir das vor einigen Jahrzehnten gemacht haben, die Menschen schneller in die deutsche Sprache bringt, den Menschen mehr Brücken baut. Integration geht immer durch das Zugehen von beiden Seiten. Ich glaube, dann kann man für das Gemeinwesen positive Effekte ziehen. Also die Zeit des Einigelns in einer Nationalität, die ist vorbei, auch wenn ich für mich natürlich sage, ich bin in erster Linie Deutscher.
Sie haben mal gesagt, Integration, das sei ein Langstreckenlauf. Was ist denn das Schwierigste dabei?
Ja, dass sie ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also wir haben ja nicht nur positive und gute Zuwanderung, sondern wir haben natürlich auch Menschen, die Verbrechen begehen. Und das wird im Moment natürlich medial von Menschen, die das politisch nutzen wollen, ausgeschlachtet. Natürlich gibt es die, gibt es aber bei den Deutschen auch. Und in der sogenannten Bestandsbevölkerung, was immer das ist. Und dann gibt es aber auch viele, viele wertvolle Menschen, aber die haben natürlich auch unterschiedlichen Bildungsstand. Wir haben zum Beispiel aus dem afghanischen Bereich Menschen, die Analphabeten sind, und da braucht die Integration natürlich längere Zeit. Ich kann auch nicht erwarten, dass Menschen, die aus dem Bereich vom Irak oder Iran kommen, die ein ganz anderes Frauenbild haben, das mit der Ankunft in Deutschland ablegen. Also ich kann mich noch gut als Jugendlicher daran erinnern, dass wir in Deutschland auch noch andere Gesetze hatten und die Gleichberechtigung nicht so gelebt haben, wie wir sie heute gelebt haben. Und das meine ich mit Langstreckenlauf. Das ist sehr individuell. Man muss Rücksicht nehmen aufeinander, auf die Menschen, die da sind, genauso wie auf die Menschen, die dazukommen. Aber ich denke, positiv ist ja, wenn wir heute davon sprechen können, dass 40% der Geflüchteten von 14, 15 heute in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sind, ist das eine gute Tendenz. Und ich bin stolz mit unserem Team in Altena darauf, dass das in Altena noch einen Tacken besser läuft.
Die Messerattacke auf Andreas Hollstein, den CDU-Oberbürgermeister der Stadt Altena in Nordrhein-Westfalen, hat vor 2 Jahren die Republik erschüttert. Nur wenige Wochen vorher war Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker niedergestochen worden. Herr Hollstein, war Ihnen damals bewusst, dass sowas tatsächlich mal passieren könnte?
Na, ich hatte ja mitgekriegt bei der Kollegin Henriette Reker, wie schlimm sowas ausgehen kann, und habe sicherlich wie viele Menschen mich erschrocken darüber, dass das in Deutschland möglich war. Habe das bei mir selbst nicht für möglich gehalten und bin auch Gott sei Dank ja im Endeffekt nicht schwer verletzt worden wie sie. Das will ich überhaupt nicht qualitativ vergleichen. Aber natürlich hätte es auch anders ausgehen können. Und meine Frau hatte immer die Sorge, dass irgendwas mal passieren könnte. Ich habe den Angriff eher von außen gesehen und die Wichtigkeit meiner Person auch nicht so hoch eingeschätzt, obwohl es damals schon Morddrohungen gab und auch Bedrohungen gab. Seit 16 war das also im Prinzip an der Tagesordnung. Aber dann war es plötzlich soweit am 27.11.
Sie hatten großes Glück. Die Stichverletzung am Hals war nicht allzu groß. Dieser Angriff geschah in einem Dönerladen. Die Betreiber sind sofort Ihnen zur Hilfe gekommen und Sie konnten dann gemeinsam den Täter überwältigen und festhalten, bis die Polizei kam. So eine Situation. Wie ist das? Ist das ein Film, der immer mal wieder in Ihnen abläuft?
Erstaunlicherweise nicht, jetzt wo Sie gerade drüber sprechen schon. Das war was Irrationales. Ich bin da in den Dönerladen gegangen, weil ich abends nach einer Veranstaltung, die im Rathaus stattfand, eine Sitzung, keine Lust mehr hatte zu kochen. Meine Frau war gesundheitlich nicht gut dran, war aus Düsseldorf nach Altena gekommen und lag im Bett. Und ich wollte gerne mich nicht mehr an den Herd stellen und uns irgendwas brutzeln. Und bin dann auf die Idee gekommen, mich schnell zu verpflegen. Und da der Dönerimbiss um die Ecke liegt und ich den Inhaber auch kenne, war das dann ein normales Gespräch, bis jemand reinkam. Und der hat mich dann auch ganz normal angesprochen, wie es viele Menschen tun. Sind Sie der Bürgermeister? Also die Frage ist eigentlich in Altena untypisch, weil mich die meisten Leute persönlich kennen. Aber okay, und dann baue ich eigentlich immer eine Brücke und sage, kann ich was für Sie tun? Warum? Klar bin ich der Bürgermeister. Und das habe ich auch so zum Ausdruck gebracht. Ja. Und die Antwort war dann, dass er aus einer mitgebrachten Tasche wortlos ein Küchenmesser zog. Hamburg mit 30 Zentimeter Klinge plötzlich hinter mir stand und mir das Messer an die Gurgel hielt und dabei schrie, höchst erregt, du lässt mich verdursten, und 200 Ausländer, was zahlenmäßig natürlich auch falsch war, holst du in die Stadt, und das mit einem riesen Hass. Da wird einem schon anders, und ich habe dann wirklich kurze Zeit überlegt, was machst du, lässt du das mit dir geschehen? Der Inhaber, junger Mann türkischer Herkunft, hat dann versucht, auf den Täter einzuwirken und zu sagen, legen Sie es doch weg. Ich habe gesagt, dran zu kommen, und ich kaufe Ihnen sofort was. Aber der war nicht zu beruhigen, wurde immer aggressiver, und dann habe ich in den Arm gegriffen und habe den Arm weggedrückt. Ja, und dann bewegte sich das Messer auf meinen Hals in Höhe der Halsschlagader, und dann griffen die beiden Demirs, Vater und Sohn, ein, und gemeinsam ist es uns gelungen. Wir waren selbst überrascht über die Kraft des Täters, nach vierminütigen Kampf ihn dann festzuhalten. Und selbst bis wir das Messer aus der Hand kriegten, hat das über eine Minute gebraucht. Quälende Minute.
Lange Minute kann das sein. Sie haben das eben gesagt, dass er gerufen hat, du lässt mich verdursten und holst 200 Flüchtlinge in die Stadt. Das war ja eine deutliche Kritik an Ihrer Flüchtlingspolitik. Trotzdem hat das Gericht dann beim Prozess betont, dass es sich um kein politisches Attentat gehandelt habe. Der Ausruf sei kein Beleg für eine fremdenfeindliche Haltung. Wie sehen Sie selbst das?
Man soll immer Urteile in eigener Sache nicht zu intensiv bewerten, vor allen Dingen nicht, wenn man juristisch vorgebildet ist. Aber ich sag mal, auch in der Justiz gibt es weise und gute Urteile. Es gibt tolle Richterinnen und Richter. Und wenn Sie mich jetzt nach dem Künast-Urteil in Berlin fragen, kann ich auch nur sagen, da bin ich weiter weg. Das war ein Fehlurteil. Und es gibt auch Urteile vor deutschen Gerichten.
Sie meinen das Urteil, das Frau Künast aushalten muss, dass beschimpft wird.
Genau. Und da kann man dann sagen, natürlich gibt es Urteile, die sind nicht gerecht. Gerecht ist ein Versuch, der göttlichen Fügung nahe zu kommen oder Gott nahe zu kommen. Das werden wir auf Erden nicht schaffen, ist meine Überzeugung. Aber es gibt natürlich Urteile, die liegen weiter weg. Und dazu gehört sicherlich auch meins.
Ja, das fiel sehr milde aus. Der Täter wurde nicht wegen Mordversuch, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu nur 2 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, damit Frieden zu finden.
Ja, wir haben kurz Zeit darüber nachgedacht, ob man da in Berufung geht. Ich habe das dann in Gesprächen hauptsächlich mit meiner Frau ad acta gelegt, weil erstens wollte ich mich dafür nicht wieder für ein halbes Jahr auch gedanklich binden lassen. Ich wollte darüber wegkommen und bin auch gut darüber weggegangen. Das war im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung. Zweitens habe ich den Täter nicht als Haupttäter gesehen, sondern als Werkzeug. Das heißt, der Hass, der uns in den Medien, vor allen Dingen in den sozialen Medien natürlich begegnet und auch im Alltag an manchen Stammtischen, das Draufhauen, ohne vorher nachzudenken, das Hasserfüllte, das gestaltet natürlich Gesellschaft, und das hat den Menschen dazu gebracht, sich so zu positionieren und diesen Angriff vorzunehmen. Und das war dann was, wo ich gesagt habe, in der Endabwägung, ich ändere nichts, indem ich 2 Jahre später losgelost ein Urteil habe, was irgendwie anders ausfällt. Es geht mir ja um gesellschaftliche Zusammenhänge, nicht so sehr um die individuelle Strafe des Täters primär. Natürlich hätte ich es gerechter gefunden, wenn eine höhere Strafe rausgekommen wäre, aber das treibt mich nicht in irgendeiner Form an.
Sind Sie dem nochmal begegnet? Altena ist ja nicht so groß.
Ja, ich bin ihm morgens begegnet, als ich auf dem Weg zum Rathaus war und er offensichtlich um diese Uhrzeit Richtung Brötchenversorgung ging oder woanders hin. Hab den Blick auch auf ihn gerichtet, er hat weggeguckt. Das ist sicherlich keine hochangenehme Sache, aber auch nichts, wo ich jetzt sage, ich habe da Probleme mit. Da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, Mut und Haltung.
Haben die Schmähungen und Drohungen eigentlich aufgehört danach?
Nee, die begleiten mich seit 2016 kontinuierlich, hatten dann nochmal einen Hochpunkt in diesem Jahr, kurz vor der Ermordung des Kollegen Lübcke. Da war dann die erste Morddrohung nach dem Tod von Herrn Lübcke, waren es dann weitere 5, und das ist Das ist keine schöne Sache für einen selbst, das ist keine schöne Sache für Familie. Man muss damit in irgendeiner Form leben oder sagen, ich mache was anderes. Und das war mir und ist mir bis heute zu billig, zu sagen, ich überlasse Menschen, die Hass sehen, die unseren Staat kaputt machen wollen, unseren Staat kampflos. Nein, ich möchte dafür eintreten.
Die SPD-Politikerin Sausan Schäbli hat neulich hier bei uns im Gespräch erzählt, dass ihre Familie eigentlich sich wünschen würde, nichts sehnlicher wünschen würde, als dass sie aufhört mit der Politik, eben wegen der Bedrohung. Ihre Familie geht da mit, ja?
Ja, meine Familie ist natürlich über solche Dinge auch nicht begeistert und sieht natürlich nicht den Politiker oder denjenigen, der irgendetwas aus Überzeugung macht, sondern natürlich den geliebten Menschen, den Vater oder den Mann. Vor allen Dingen meine Frau erlebt das intensiv mit, weil meine Kinder Gott sei Dank erwachsen sind und das nur partiell mitkriegen. Aber meine Frau kriegt es natürlich hautnah mit und ist auch selbst durchaus im 15 Gegenstand von Hass in der Stadt geworden, wo Menschen vorher ausgespuckt haben, muss das natürlich dann auch mittragen. Also sie trägt es mit und meine Familie trägt es mit, sonst würde ich es auch nicht machen. Aber natürlich ist das keine leichte Last, die einen Familienverband dann mitträgt.
Sie haben den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke schon angesprochen. Seitdem wird ja viel darüber diskutiert, dass Kommunalpolitikerinnen nicht ausreichend geschützt sind bzw. nicht ausreichend geschützt werden können. Hätten Sie gern mehr Schutz?
Ich hätte gerne eine Gesellschaft, in der Schutz nicht nötig ist, aber ich glaube eben nicht, dass 14.000 Bürgermeister und Oberbürgermeisterinnen in Deutschland, dass das umsetzbar ist, die zu schützen. Und wo hören wir dann auf? Ist das bei den stellvertretenden ehrenamtlichen Bürgermeistern anders? Auch die werden bedroht, auch ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind Gegenstand von verbaler und auch körperlicher Gewalt und müssen sich damit auseinandersetzen. Ich kenne eine Kollegin, denen hat man die Radmuttern gelöst, das war in Süddeutschland. Ich kenne eine Kollegin, da hat es Mahnwachen der Rechten vor ihrem Haus in den neuen Bundesländern gegeben. Das ist kein Klima, das richtet sich als Frontalangriff gegen unsere Gesellschaft. Und ich glaube, wir sind es der Familie Lübcke schuldig, dass wir da alle weitermachen, jeder Einzelne an seinem Platz, jeder Mut und Haltung zeigt. Und ich glaube, das ist was, wie wir unsere Gesellschaft auch wieder in Ordnung bekommen.
Le jour qui se lève, der anbrechende Tag, besungen von Antoine Villoutré. Musik aus Frankreich ist, glaube ich, Andreas Holstein, eines Ihrer Lieblingsländer.
Ja, ich mag viele Länder gerne in Europa, aber meine Frau hat ein Haus in der Dordogne. Ich will gar nicht so viel Werbung für diesen Bereich machen, weil es ist hauptsächlich durch englische und niederländische Touristen geprägt. Nein, ich mag französische oder südländischere Lebensart, kann ich Italien und Griechenland auch mit einbeziehen, wo gut gegessen wird, wo die Menschen gut feiern können, wo man gute Weine zu schätzen weiß und Lebensqualität. Und das kommt bei uns im busy Deutschland manchmal ein bisschen kurz.
Sie haben ja fast Ihr gesamtes Leben aber in Altena verbracht, im Sauerland. Ihre Eltern hatten dort ein Spielwarengeschäft. Sowas wünscht sich ja wohl jedes Kind.
Ja, das stimmt. Und viele hatten die Vorstellung, ich könnte da aus den Regalen ziehen, was ich bräuchte und haben wollte. Das war aber bei aller Liebe meiner Eltern so nicht möglich. Und ich kriegte dann aber Vorzugspreise, was auch schon dazu geführt hat, dass ich eine große Karrierebahn hatte und andere Sachen auch mal kriegte, wo andere noch drauf warten mussten.
Und alle bei Ihnen zu Hause spielen wollten.
Ja, das war durchaus ein Freundeskreis, der da sich auch von anstecken ließ. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich bin immer begeisterter Ballsportler gewesen und habe auch viel Zeit in Turnhallen verbracht und auf Sportplätzen.
Was hatten Sie für Berufswünsche, für Träume?
Brauche ich gar nicht lange nachdenken, es war was Verrücktes. Ich wollte gerne Europameister im Tischtennis werden, aber der liebe Gott hat mir das Talent an Motorik nicht mitgegeben, was nötig ist, um sowas zu erreichen. Den Biss vielleicht, aber Biss allein ohne das nötige Talent hat im Sport keinen Nährwert. Das habe ich dann irgendwann feststellen können und habe in der Verbandsliga gespielt oder Bezirksliga gespielt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, war auch leistungsbezogen und habe dann ehrenamtlich die Bundesligamannschaft in Altena mittrainiert und ehrenamtlich gemanagt. Und das war eine Herausforderung und eine tolle Zeit und das hat mich auch sicherlich geprägt. Wie ich zum Jurabereich gekommen bin, kann ich gar nicht so sagen. Vielleicht, weil mir zwei Cousins, die das beide studiert haben, vehement davon abgeraten haben, das braucht zu lange, das ist zu trocken. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, so unglücklich seht ihr auch nicht aus und ich zeige euch das. Bin da nicht nach Münster gegangen, wo die studiert haben, sondern habe in Bonn studiert. Und insoweit ist es ein bisschen falsch, dass ich nur in Altena war. Ich war eine ganz lange Zeit auch in der Bundeshauptstadt Bonn, habe da gearbeitet. Ich habe dann im Bonn-Berlin-Umzug noch mitgemacht und hätte auch bei der Bundestagsfraktion der CDU-CSU weiterarbeiten können. Habe mich dann aber 99 ganz bewusst für die Kandidatur in Altena und auch für das Wagen des Unmöglichen entschlossen. Und als ich es dann geschafft hatte, war natürlich klar, mit jeder Faser das auch machen zu wollen.
Eine Ihrer Großmütter stammte aus Litauen. Das haben Sie vorhin angedeutet, dass es da Wurzeln gibt, familiäre. Sie hatte während des Ersten Weltkriegs einen Deutschen geheiratet oder danach geheiratet, während des Weltkriegs kennengelernt. Wurde in der Familie über Krieg und Vertreibung gesprochen?
Ja, sogar sehr intensiv, vor allen Dingen als meine Großmutter nachher bettlägerig war, aber bis zum Schluss sehr clever und sehr aufgeweckt und sie konnte wunderbar über die alten Zeiten erzählen und ich verdanke ihr sehr viel Prägung in dem Bereich, was Krieg bedeutet. Und mein Vater ist als junger Erwachsener oder 16 Jahre alt zum Reichsarbeitsdienst eingezogen worden, als 18-Jähriger in ein Flugzeug gepackt worden, als ein Stück Mensch, aus Stalingrad noch rausgekommen. Meine Oma ist im Schwesterschiff der Gustloff gefahren und hat die Gustloff sinken gesehen. Das prägt und das geht einem unter die Haut und ich habe mich da sehr stark für Geschichte und für die Frage, was hat Deutschland dazu gebracht, dass der Nationalsozialismus kam. Die Frage, die hat meine Generation, Baujahr 63, dann ihren Großeltern oder Menschen in dieser Lebensgruppe häufig gestellt. Was habt ihr da gemacht? Warum ist das so geworden? Man hat selten befriedigende Antworten drauf bekommen, aber eine Lebenserfahrung ist, dass ich mich nicht von meinen Enkeln oder anderen Menschen in einem derzeitigen noch ungeplanten Zustand mal fragen lassen muss, was habt ihr denn getan, als in Deutschland Hass und Hetze aufkam und warum habt ihr nicht ins Rad gegriffen? Und also ins Rad greifen ist selten bequem, verursacht Anstrengungen, manchmal auch Schmerzen, aber ich glaube, das ist dieser durchgehende Tenor, dass man auch Haltung zeigen muss.
War das Zufall, dass Sie dann ausgerechnet Abteilungsleiter in der litauischen Botschaft in Bonn geworden sind?
Oh, das hat ein bisschen mit dem Ruhrgebiet zu tun. Ich habe in meiner Referendarausbildung im Ruhrgebiet gearbeitet und der damalige Verbandsdirektor da war im Pro-Baltica-Forum engagiert. Das ist ein Zusammenschluss deutsch-finnisch gewesen, der in den baltischen Staaten Aufbauhilfe betreiben sollte, ohne mit der deutschen Wucht da reingehen zu wollen, weil man durch den Hitler-Stalin-Pakt da sehr sensibel agieren wollte. Und dann kam irgendwann die Frage, wollen Sie nicht in der deutschen Botschaft in Vilnius als Referendar ausgebildet werden? Und da habe ich gesagt, tolle Idee, das mache ich. Aber das ging formal nicht, weil im Auswärtigen Amt das immer nur für 3 Wochen ging. Und Deutschland ist ja sehr bürokratisch. Und wenn es dann bürokratische Regeln gibt, muss man die auch bis ins DZ ausreizen. Ich wollte aber die Sprache lernen und das ging nicht in 3 Monaten. Also habe ich gesagt, dann mache ich es halt nicht. 3 Monate im Auswärtigen Amt wollte ich nicht. Und die wären vielleicht auch spannend gewesen. Aber so kam es dann, dass dann plötzlich die Frage kam, könnten Sie sich nicht vorstellen, als Experiment in eine Botschaft der 3 baltischen Länder zu gehen. Und dann habe ich mich natürlich aufgrund der familiären Nähe, ich habe heute mehr Verwandtschaft in Litauen als in Deutschland, wenn auch weit verzweigt, dafür entschlossen, dass für die Aufbauleistung und die Freiheit des Landes zu tun, in dem meine Vorfahren aktiv waren.
Wenn man Sie so erzählen hört, Andreas Schleswig-Holstein, dann könnte man annehmen, Sie seien in der SPD oder bei den Grünen, aber Sie sind seit Jahrzehnten bei der CDU, sind schon als junger Mann zur Jungen Union gekommen. Haben Sie nie überlegt, zu wechseln?
Boah, kommt vielleicht der Ehrlichkeit halber, ich bin aus der Jungen Union auch ausgetreten, weil mir das zu geradlinig und stromlinienförmig war, zu sehr auf Pöstchen und was werden wollen. Und das war so nie mein Ding. Ich passe in viele Schubladen nicht. Ich glaube, dass das aber für einen Menschen, der kommunalpolitisch sich engagiert, durchaus ganz gut ist, weil die klassische Parteieinteilung ist heute vorbei. Menschen wählen andere Menschen, in denen sie sich sehen und mit denen sie sich noch identifizieren können, und weniger eine Partei. Und ich finde es eben halt überhaupt nicht schlimm, wenn man positive Überzeugungen, die zum Teil auch in den sozialdemokratischen Überzeugungen wiederzufinden sind, mitträgt, oder wenn man auch im Punkto Klima, Nachhaltigkeit, auch Integration, durchaus auch Positionen hat, die gemeinsam mit den Grünen sind. Und ich stehe allerdings auf der konservativen Seite, weil ich auch die Werteüberzeugung teile und auch glaube, dass wir ein Regelfundament brauchen, auf dem wir auch aufbauen können.
Ende Oktober endet die Amtszeit von Andreas Holstein als Oberbürgermeister in Altena. Sie werden dort nicht nochmal kandidieren, dafür aber in Dortmund, seit 45 Jahren von der SPD geführt. Das dürfte ein anstrengendes Jahr werden, oder?
Ja, das ist mir klar. Das wird ein anstrengendes Jahr. Ein Jahr, was jeder Anstrengung auch wert ist. Wird auch eine neue Herausforderung. Und dann schauen wir mal, wie das im Sport auch üblich ist, wer am Ende September, wir kriegen in Nordrhein-Westfalen jetzt Stichwahlen, vorne liegen wird. Und das entscheiden in aller Demut immer noch die Bürgerinnen und Bürger in der wunderschönen Stadt Dortmund. Und ich möchte Dortmunder werden und ich möchte dieser Stadt mit Hingabe dienen. Und das ist meine Bewerbung, ja.
Altena hat um die 18.000 Einwohner. Dortmund ist mit 600.000 die größte Stadt des Ruhrgebiets. Was reizt Sie an diesem Sprung?
Ja, sie sind größenordnungsmäßig in der Skalierung sicherlich total unterschiedlich, aber es ist mein Traum, in einer Stadt, die so viele Einwohner hat, sehr viel Nähe zum Bürger zu managen. Die kann man nicht alleine leisten, aber die kann man mit einer Verwaltung leisten. Ich glaube, dass Dortmund als eine sehr grüne Stadt, eine der grünsten Städte in Deutschland, ich meine jetzt nicht die politische Farbe, sondern die Natur, viele
könnte
voraus-
auch noch kommen.
Kann auch kommen, aber muss aus meiner Sicht nicht unbedingt sein. Nein, also ich glaube, dass aus Dortmund sehr viel machbar ist. Da sind sehr viele Grundvoraussetzungen da. Es ist ein großes Dienstleistungszentrum, aber die Verbindung nach außen, die ist optimierbar. Ich sag mal, hin Richtung Ostwestfalen, Südwestfalen, wo auch sehr viele Industriearbeitsplätze noch sind. Dortmund hat den Schwerpunkt in der Dienstleistung. Es ist eine tolle Sportstadt und ich meine das nicht nur auf den BVB bezogen, aber auch. Das ist natürlich ein großer Marketing-Faktor, aber es gibt auch tolle andere Sportarten in Dortmund, wie das Rudern oder die Leichtathletik oder den Handball. Und ja, das prägt so eine Stadt. Und die Stadt ist ehrlich. Altena liegt 20 Kilometer von der Grenze, der formalen Grenze des Ruhrgebiets, aber wir sind uns als Westfalen in der Mentalität durchaus sehr, sehr nahe. Und ich glaube, dass Menschen da dort auch Klartext verstehen, dass Menschen da auch jemanden suchen, der vorangeht und der dann Entscheidungen auch durchhält. Und ich möchte den Menschen ein Angebot machen.
Ja, Sie haben in Altena, da haben wir eingangs drüber gesprochen, ja einen umfangreichen Change-Prozess auf den Weg gebracht. Was für einen Change könnten Sie sich denn in Dortmund vorstellen? Was sind die Hauptprobleme der Stadt?
Was sind die Hauptprobleme in Dortmund? Das ist zunächst mal die Außenwahrnehmung, die primär nur durch den Fußball gekennzeichnet ist, und die Größe. Ich glaube, dass da mehr machbar ist. Ich glaube auch, dass die Bürger näher an ihre Stadt herankommen, indem die einzelnen Stadtbezirke, Dortmund hat sehr eigenständige Stadtbezirke mit einem hohen Stolz und einer hohen Bindung, auch mehr mitgenommen werden, dass man die Bürger mehr in Entscheidungen hineinbringt, und zwar nicht erst nachdem Masterpläne entwickelt worden sind, sondern bevor die angegangen werden, fragt, wie seht ihr eure Stadt? Seid ihr mit der Sicherheit in der Stadt zufrieden? Seid ihr mit der Planung in eurem Stadtbezirk zufrieden? Und das möchte ich gerne stärker angehen, als es bisher der Fall ist, und intensivieren. Aber es gibt viele gute Ansätze in Dortmund und mit der Uni auch sehr viele Möglichkeiten. Die Universität hat eine hervorragende pädagogische Ausrichtung. Die bietet in der Informatik einiges, was man machen kann. Man kann da auch sehr gut Start-ups anbinden. Also es ist eine tolle Aufgabe und es ist eine große Mannschaft und es ist eine große Herausforderung. Und ich weiß, dass ich das kann und ich möchte das. Und ich möchte, dass in Dortmund die Bürger in 5 Jahren sagen, das war die richtige Entscheidung, dass wir damals auf den vermeintlichen Außenseiter, der nicht von einer Partei, die immer gewählt wurde, vorgeschlagen wurde, sondern von anderen getragen wird, hingegangen sind. Und der kann auch Brücken, der kann Brücken zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten, der kann Brücken zwischen Grünen und Christdemokraten und Liberalen. Und genau da sehe ich mich in der Mitte.
Dortmund hat unter den westdeutschen Städten das größte Problem mit Rechtsradikalismus. Werden Sie dieses Thema, dieses Minenfeld schon im Wahlkampf angehen?
Ja, ich glaube, ich brauche das gar nicht so aktiv angehen, weil jeder weiß, wofür ich stehe. Das ist der Vorteil meines Narrativs. Und ich habe auch nicht vor, mich in meinem zarten Alter noch zu verändern, was meine Haltung angeht. Also kann ich nur sagen, ich habe rechts ein Problem und ganz extrem links im Übrigen auch. Und ich möchte, dass Dortmund nicht so wahrgenommen wird. Und mir tut es um die Menschen in Dorstfeld leid, die häufig so in der Presse stehen. Es gibt ganz tolle Menschen in Dorstfeld, die ich schon kennenlernen durfte. Und die sind nicht rechts. Die haben ihre eigene Vita. Und ich glaube auch, dass die Stigmatisierungstendenz Dortmunds unter dem Gesichtspunkt Rechtsradikalismus völlig falsch ist, weil der Mensch in Dortmund eine ganz andere weltoffene Haltung hat. Und ich biete auch das weltoffene Angebot an.
Wenn es nicht klappt mit dem Bürgermeisterposten in Dortmund, haben Sie einen Plan B?
Nein, den gibt es nicht. Ich möchte ja, dass der Plan A wirkt. Und ich habe den Vorteil, jetzt sehr klug reden zu können, weil ich durch die 20 Jahre im Beruf auch eine Absicherung habe. Ich wäre dann ein sehr junger Pensionär, müsste mir andere Gedanken machen. Aber ehrlicherweise habe ich das nicht vor. Ich habe ja in Altena aufgehört, weil ich mein Leben noch mal verändern wollte und für 10 Jahre eine Herausforderung suchte. In dem Moment wusste ich nicht, dass Dortmund da auf den Plan tritt. Aber je mehr ich mich mit Dortmund beschäftige, und glauben Sie mir, das war in den letzten Wochen fast ein Dauereinsatz jenseits meines Berufs in Altena, umso mehr möchte ich das und möchte mit den Menschen und dem Team im Rathaus, diesem Riesenteam, zeigen, was man alles an PS auf die Kette kriegt, wo man vielleicht im Moment noch nicht schnell genug und sicher genug fährt.
Andreas Holstein, Sie haben uns schon erzählt, dass Sie lange aktiv Tischtennis gespielt haben. Worauf kommt es beim Tischtennis eigentlich an?
Zu antizipieren, das ist recht einfach. Also schnelle Bewegungen, natürlich auch Kraft und Dynamik, wie in vielen Sportarten auch der richtige Biss, das Durchhaltevermögen. Aber dann im Tischtennis, anders als in anderen Sportarten, das Voraussehen des Gegners. Also dass der Gegner eine bestimmte Haltung im Schläger hat, und durch die Schnelligkeit muss man da eben schon an der Haltung des Schlägers und an dem Gehen auf den Ball zu erkennen, was der Gegner machen will, und sich schon in Position bringen.
Ist ja alles hilfreich für die Politik.
Ja, es hat mir nicht geschadet, und ich war immer dann am besten, wenn irgendjemand gesagt hat, das schaffst du nicht, das kannst du nicht schaffen. Das hat mich dann immer besonders herausgefordert. Und ich finde, in der Kommunalpolitik hat man den Vorteil, man ist den Menschen verantwortlich und nicht in erster Linie von der Gnade von Parteien auf irgendwelchen Landeslisten oder anderen Dingen abhängig.
Das war eine Stunde mit Andreas Holstein. Es wird ein aufregendes Jahr für Sie. Danke, dass Sie schon mal uns da haben reinblicken lassen, vorausschauend. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch für das Gespräch, und ich freue mich auf das Jahr 2020.